Jessica Bruder. Nomaden der Arbeit. Überleben in den USA im 21. Jahrhundert. Der entfesselte Kapitalismus hat in den USA eine neue Subkultur entstehen lassen. Vornehmlich ältere Menschen ziehen auf der Suche nach Arbeit in Wohnwagen und Vans durch das Land. Mal geht es zur Zuckerrübenernte in North Dakota, dann putzen sie Toiletten in Kalifornien oder buckeln im Amazon-Versandzentrum in Texas. Schicksalsschläge und die verheerenden Auswirkungen der Finanzkrise 2008 haben sie aus ihrem alten Leben gedrängt und sie zu Nomaden der Arbeit gemacht. Diese Blinks erkunden die Entwicklung und die Widersprüche dieses uramerikanischen Lebensmodells. Die Autorin reiste über Monate mit den Arbeitsnomaden umher, um ihre Geschichten zu sammeln. Sie erzählen von Ausbeutung und sozialer Ungerechtigkeit, aber auch von menschlicher Stärke und der Lust auf Abenteuer. Du erfährst, warum viele der Arbeitsnomaden gar nicht mehr in ihr altes Leben zurück wollen, sondern lieber im Wohnwagen auf Glückssuche gehen. Blink Nummer 1. Moderne Arbeitsnomaden in den USA geben ihr trautes Heim auf, um im Wohnwagen von Job zu Job zu reisen. Zur Zuckerrübenernte nach North Dakota, zum Weihnachtsgeschäft ins Amazonlager nach Texas. Die US-amerikanischen Arbeitsnomaden könnte man als Wandervögel des Billiglohnsektors bezeichnen. Mittlerweile sind viele Namen für sie entstanden. Workcamper, Van-Dweller oder Rubber-Tramps. Sie alle bezeichnen Menschen, die sich einen festen Wohnsitz nicht mehr leisten können und das Land durchstreifen, um dort zu arbeiten, wo sie gerade gebraucht werden. Das Arbeitsnomadentum hat in den USA eine lange Tradition. Durch die Weltwirtschaftskrise 1929 verloren zahllose Menschen Heim und Auskommen. In den 1930er Jahren, die auch als Phase der großen Depression bezeichnet werden, machten sich viele auf den Weg, um anderswo ihr Glück zu finden. Don Wheeler, ein Workcamper-Veteran, dem die Autorin bei ihrer Recherche begegnete, datiert sein Erbe noch weiter zurück. Er sieht Ähnlichkeiten zu den Kesselflickern, Schwertschärfern und Rüstungsflickern, die in der römischen Antike den Legionen folgten. Immer dorthin, wo Arbeit benötigt wurde. Wie ihre antiken Vorfahren sind auch die heutigen Workcamper nicht wählerisch und könnten es sich ebenso wenig leisten. Sie fahren dorthin, wo es gerade Arbeit gibt und scheuen dafür keine langen Wege quer durch die USA. Viele sind höheren Alters und haben ihre Altersvorsorge verloren. Sie besitzen allerhand Berufserfahrung in den unterschiedlichsten Anstellungen und sind harte Arbeit und lange Schichten gewohnt. Dies trifft auch auf Linda May zu, die die Autorin mehrere Monate auf ihrer Odyssee begleitete. Die 65-jährige Großmutter hat in ihrem Leben schon als Truckerin, Kellnerin, Geschäftseigentümerin, Bauinspektorin, Hundebetreuerin und Pflegerin gearbeitet. All das, während sie meist allein zwei Töchter großzog. Unter den Van-Dwellern sticht Linda heraus, weil sie einen College-Abschluss hat. Doch trotz Hochschulabschluss und lebenslanger harter Arbeit konnte sie sich keine Rente erwirtschaften. Um Geld zu sparen, beschloss sie, on the road zu leben. Bei den Arbeitgebern sind die Workcamper trotz ihres ungewöhnlichen Lebensstils beliebt. Scott Lindgren wirbt über seine Zeitarbeitsfirma alljährlich Arbeitsnomaden für die Zuckerrübenernte an. Er ist geradezu stolz auf seine Workcamper, wie er sie nennt, und lobt ihre hohe Arbeitsmoral und Verlässlichkeit. Für viele Menschen sind die Arbeitsnomaden allerdings Gescheiterte, verarmte Obdachlose, die mal der Mittelschicht angehörten. Doch das Selbstverständnis der Van-Dweller ist ein ganz anderes und speist sich aus dem Mythos vom amerikanischen Traum. Blink Nummer 2. Die Workcamper arbeiten oft in schlecht bezahlten und körperlich anstrengenden Jobs. Mit einem Stundenlohn um die $12,50 halten sich viele Arbeitsnomaden gerade so über Wasser. Da ihre Jobs saisonbedingt sind, ist ihr Arbeitsleben abwechslungsreich. Doch es ist auch fast immer körperlich fordernd. Welche Jobs gerade verfügbar sind, finden arbeitssuchende Workcamper auf Websites wie Worker on Wheels oder Workcamper News heraus. Hier werden landesweit Campingplatzhosts in Nationalparks gesucht oder Verkäufer von Kürbissen, Feuerwerkskörpern oder Weihnachtsbäumen zu den jeweiligen Feiertagen. Dazu kommen die Ernten im ganzen Land. Himbeeren in Vermont, Äpfel in Washington, Blaubeeren in Kentucky und eben die Zuckerrüben in North Dakota. Diese erntete auch die Autorin in 12-Stunden-Schichten. Nach wenigen Tagen musste sie abbrechen, die Arbeitsbedingungen waren für sie zu hart. Der nächste Job wartete da schon auf sie, Sie schloss sich der sogenannten Camper Force von Amazon an, in der der Konzern tausende Zeitarbeiter beschäftigt. Jeden Herbst strömen sie für das Weihnachtsgeschäft zu den vielen, übers Land verteilten Amazon-Lagerhäusern, die der Konzern Fulfillment Center nennt. In den Centern geht es mit einem sogenannten Abhärtungsprogramm los, bei dem die Zeitarbeiter daran gewöhnt werden sollen, lange Wegstrecken über Betonboden zurückzulegen. Danach geht es bis zum 23. Dezember mit beinahe militärischem Drill in die Vollzeitbeschäftigung. Jede Tag- und Nachtschicht beginnt mit dem Stand-up. Während die Mitarbeiter gemeinsam Dehnübungen machen, beten ihnen ihre Vorgesetzten die Produktivitätsziele vor. Danach folgen 10 oder mehr Stunden harte Arbeit. Laufen, Waren ein- und ausräumen, scannen und danach noch mehr laufen. 16 bis 32 Kilometer werden dabei pro Schicht zurückgelegt. Neben den Gewaltmärschen durch die Lager ist auch die Eintönigkeit ein Problem für die ackernden Zeitarbeiter. Doch auch dafür hat Amazon eine Lösung entwickelt. Der Konzern empfiehlt das Aufsagen von Mantras oder das sogenannte Spiel auf dem Display des Barcode-Scanners. Es gibt dem Arbeiter eine bestimmte Anzahl von Sekunden Zeit, um zum nächsten Regal zu sputen. Sollte der Körper dabei doch mal schlapp machen, steht am Eingang des Lagers ein frei zugänglicher Spender mit rezeptfreien Schmerzmitteln. Eine schöne neue Welt. Wenn die harten Arbeitswochen endlich durchgestanden sind, kann man am 23. Dezember die alljährliche Rücklichterparade bestaunen, wenn die Workcamper abreisen und die Fulfillment Center wieder schließen. Viele zieht es dann zu einem berühmten Van-Dweller-Versammlungsort, der sich mitten in der Sonora-Wüste in Arizona befindet. Blink Nummer 3. Die Van-Dweller sehen sich nicht als obdachlos, denn sie haben sich bewusst für ihr Nomadenleben entschieden. In den Augen des Gesetzes sind die Arbeitsnomaden obdachlos. Doch in all der Zeit, in der die Autorin mit den Van-Dwellern lebte, wurde über Obdachlosigkeit stets nur mit großer Befangenheit gesprochen. Der Begriff wurde bewusst vermieden und geradezu als Schimpfwort gesehen. Obdachlos zu sein ist stark stigmatisiert. In der Van-Dweller-Community sind Obdachlose Verbannte, Gefallene oder schlicht die anderen. Die Workcamper selbst bezeichnen sich als wohnungslos und sehen sich eher als Reisende denn als Gefallene. So erklärt sich auch der grundlegende Optimismus, mit dem sie auf ihr Leben blicken. So sieht es auch der Van-Dweller Samir. Er meint, es sei vor allem wichtig, wie man zu sich selbst steht. Andere würden ihn nur als obdachlos sehen, wenn er die Bezeichnung selbst zulasse. Tatsächlich fallen die Van-Dweller zwischen ihren Mitbürgern mit festem Wohnsitz gar nicht auf. Sie gehen hin und wieder in Restaurants und lassen es sich auch mal gut gehen. Auch wenn viele der Workcamper, denen die Autorin begegnete, die amerikanische Konsumgesellschaft grundsätzlich ablehnen. Zudem betonen Van-Dweller, dass sie ihren Weg selbst gewählt haben. Und wer die Wahl hat, ist nicht obdachlos. Auch wenn sie sich ursprünglich aus einer prekären Lebenssituation heraus für das Nomadentum entschieden haben, sind viele auf ihren Lebensentwurf stolz und können sich gar nicht vorstellen, je wieder in die Sesshaftigkeit zurückzukehren. Wie wichtig die freie Entscheidung ist, betont auch der Van-Dweller-Veteran Bob Wells, der schon seit 1995 unterwegs ist. Damals musste er eine schmerzhafte Scheidung durchstehen und hatte einen hohen Schuldenberg angehäuft. Auch Wells hat sich in den knapp 25 Jahren nie als obdachlos gesehen. Ein Obdachloser mag auch in einem Van wohnen, meint Wells, doch er hasst es und will so schnell wie möglich zurück ins sogenannte normale Leben mit fester Bleibe. Heute sind es Zehntausende, die quer durch die USA fahren und sich mit den unterschiedlichsten Jobs durchschlagen. Doch warum sind es so viele und warum gerade ältere Menschen, die eigentlich ihren wohlverdienten Ruhestand genießen sollten? Blink Nummer 4. Als 2007 die Immobilienblase platzte, mussten viele Menschen ihr Zuhause hinter sich lassen. Bob Wells war schon viele Jahre im Van unterwegs, als sich ihm durch die Immobilienkrise 2007 und die Finanzkrise 2008 plötzlich viele Menschen anschließen mussten. Er betrieb schon damals eine Webseite, auf der sich nützliche Tipps für das Nomadenleben finden und Van-Dweller ihre Erfahrungen austauschen. Plötzlich explodierten die Zugriffszahlen förmlich. Die Menschen tippten billiger Lebensstil oder in einem Auto oder Van leben in die Suchzeilen ihrer Browser ein und kamen so auf Bobs Seite. Täglich wurden ihm E-Mails von Menschen geschickt, die gerade ihren Job verloren hatten und seinen Rat suchten. Auch manche, die ihren Job behielten, mussten ihre Lebensentwürfe angesichts dramatisch fallender Immobilienpreise überdenken. So erging es zum Beispiel dem Ehepaar Epperly aus Beaverton, Oregon. In kürzester Zeit fiel der Wert ihres Hauses von 360.000 auf 260.000 Dollar. Beide arbeiteten in mittelständischen Jobs, er als Buchhalter eines Holzprodukteherstellers, sie als Dekorateurin und Teilzeitpflegerin. Nachdem ihr Wohlstand so drastisch geschrumpft war, sahen sie nicht ein, für den Rest ihres Lebens einen Kredit zu bedienen, der den Wert ihres Hauses überstieg. Also kauften sie sich ein Wohnmobil. Ein ähnliches Schicksal traf auch die 67-jährige Sharon Patterson, die unter dem Namen als Sherry bekannt ist. Sie plante, ihren Lebensabend vom Verkauf ihres Hauses zu finanzieren, in dem sie schon seit 23 Jahren lebte. Doch als es plötzlich über die Hälfte seines Werts verlor, blieb nicht viel für die Rente übrig, und so beschloss sie, in einen Van zu ziehen. Heute arbeitet Sherry als Schmuckverkäuferin und auf Secondhand-Märkten. Ganz nach Van-Dweller-Art bleibt sie trotz allem optimistisch. Ihren geräumigen Van bezeichnet sie als mobile Villa mit Rundumverglasung. Nur der Ausblick verändere sich ab und an. Dass das Leben im Van nach der Finanzkrise attraktiv wurde, kann man sich leicht ausrechnen. Für die meisten Gering- und Durchschnittsverdiener in den USA ist das Wohnen die größte finanzielle Bürde. Jeder sechste US-Haushalt gibt bereits über die Hälfte des monatlichen Einkommens für die Miete oder die Rückzahlung der Hypothek aus. Und für viele Menschen ist ein Heim schlicht unerschwinglich. Wer in den USA Vollzeit zum Mindestlohn arbeitet, kann sich praktisch nirgends mehr eine Einzimmerwohnung leisten. Kein Wunder also, dass als erstes an den Wohnkosten gespart wird. Die jüngste Finanzkrise machte viele US-Amerikaner zu Van-Dwellern. Damit wiederholt sich die Geschichte. Denn auch schon vor 100 Jahren, nach der großen Depression, machten sich Tausende auf den Weg durch die Weiten ihres Landes. Blink Nummer 5. Mit der Weltwirtschaftskrise 1929 ließ der Kapitalismus die Menschen erstmals im Stich. So modern und zeitgenössisch uns dieses gesamte Phänomen auch vorkommen mag, es ist nicht das erste Mal, dass eine vom Finanzmarkt ausgelöste Krise die Menschen massenhaft auf die Straße zwang. Knapp 80 Jahre zuvor hatte bereits die Weltwirtschaftskrise von 1929 mit der anschließenden Great Depression die US-Amerikaner in die Mangel genommen. Es war das erste Mal, dass sich die Menschen von der kapitalistischen Marktwirtschaft betrogen fühlten. Der Gesellschaftsvertrag war gescheitert. Schon damals gehörte es zu den Grundfesten der US-amerikanischen Gesellschaft, dass ein Mensch, der ein Leben lang hart arbeitete und sparte, schließlich seinen Ruhestand in wenigstens bescheidenem Wohlstand genießen durfte. Doch für Millionen US-Bürger wurde dieses Vertrauen 1929 zerstört, als sie in kürzester Zeit verloren, was sie sich über Jahre aufgebaut hatten. In der Verzweiflung des Ruins entstand jedoch ein positiver Gegenentwurf. In dem Sachbuch Galloping Bungalows von 1991 beschreibt der Autor David Thornburg den Traum vom mobilen Heim, der in den 30er Jahren aufkam. In dieser Zeit wurden erstmals Wohnanhänger in großer Stückzahl gefertigt und immer mehr Menschen besaßen ein eigenes Auto. Thornburgs Eltern hatten selbst 15 Jahre im Wohnwagen gelebt und sich damit ihren Traum vom freien und unabhängigen Leben erfüllt. Das mobile Heim wurde zur universalen Möglichkeit, allem Schlechten zu entfliehen. Dem schlechten Wetter, den Steuern und Mieten und dem ganzen korrumpierten Wirtschaftssystem. Auch pragmatisch gesehen war das Leben im Camper deutlich besser als in den damaligen Elendsvierteln, den sogenannten Hoovervilles, die in den amerikanischen Städten wuchsen. Doch öffentlich wurden die damaligen Nomaden hart angegangen. 1937 erschien ein Artikel in der New York Times, der berichtete, wie hunderttausende Familien ihren Besitz in Wohnanhänger gequetscht hatten und losgezogen waren. Doch statt Mitgefühl schlug den Opfern der Wirtschaftskrise Ablehnung und Misstrauen entgegen. Sie wurden als umherziehende Benzinzigeuner und Schmarotzer verunglimpft, die nicht ins Sozialwesen einzahlten. Dieses negative Bild hat sich bis heute gehalten. Und tatsächlich stimmt es, dass Van-Dweller Steuern umgehen können. Dazu müssen sie ihren Wohnsitz in Staaten wie Florida oder Texas anmelden, in denen sie keine Einkommensteuer zahlen. Heutzutage gibt es sogar eine App, mit der besorgte Bürger einen Van-Dweller bei den Behörden melden können. In öffentlichen Wäldern werden die Langzeitcamper schnell angezeigt oder des Platzes verwiesen. Die heutigen Workcamper haben noch viel mit den Pionieren der Arbeitsnomaden im 20. Jahrhundert gemein. Damals kehrten viele Menschen jedoch irgendwann in ihr sesshaftes Leben zurück. Heute dagegen richten die Nomaden ihr Leben permanent im Van ein. Blink Nummer 6. Für die modernen Nomaden der USA ist der Ruhestand keine Option. Für die meisten von uns ist es selbstverständlich, dass wir uns im Alter irgendwann zur Ruhe setzen. Historisch gesehen ist die Idee des Ruhestands jedoch ziemlich jung. Und die wirtschaftliche Entwicklung, die auch die Van-Dweller auf ihr Wanderleben geschickt hat, bedroht diese Errungenschaft. Jahrhundertelang galt es als selbstverständlich, dass man bis an sein Lebensende arbeitete. Der Erste, der das ändern wollte, war Thomas Paine, einer der Gründerväter der USA. 1795 schlug er den ersten Altersvorsorgeplan überhaupt vor. Ab 50 Jahren sollten jedem Bürger jährlich 10 Pfund ausgezahlt werden. Bedenkt man das heutige Rentenalter in Deutschland, klingt das luxuriös. Allerdings lag die damalige durchschnittliche Lebenserwartung bei 50 Jahren. Und umgesetzt wurde Paines Plan ohnehin nicht. Es dauerte noch ein volles Jahrhundert, bis die weltweit erste Altersversicherung eingeführt wurde. Im Deutschen Kaiserreich unter Otto von Bismarck wurde allen Arbeitern ab dem Alter von 70 Jahren eine Pension zugesichert. In den Genuss kam allerdings kaum jemand, da die wenigsten dieses Alter erreichten. Das hinderte die Konservativen jedoch nicht daran, Bismarck als Sozialist zu beschimpfen. Anfang des 20. Jahrhunderts folgten dann viele Industrienationen Bismarcks Beispiel und führten eine Art Rente ein. Die USA zogen erst verhältnismäßig spät nach. Die Große Depression ließ dem Land jedoch keine Wahl. Um 1930 hatte die Krise so viele Arbeitslose hervorgebracht, dass man beschloss, ältere Leute sollten langsam aus dem Arbeitsleben ausscheiden. Es dauerte noch bis 1935, als unter Präsident Roosevelt der Social Security Act verabschiedet wurde. Seitdem sollten alle Beschäftigten in einen Gemeinschaftsfonds einzahlen. Das Rentensystem entwickelte sich danach zu einem soliden Dreibeinhocker, der sich auf die Bereiche Sozialversicherung, private Pension sowie Investitionen und Ersparnisse stützt. Heutzutage kann allerdings kaum noch jemand auf dem Hocker sitzen, denn zwei Beine wurden inzwischen abgesägt. Durch die jüngste Finanzkrise wurden Investitionen vernichtet und Ersparnisse aufgefressen. Und seit den 80er Jahren wurden mit der Deregulierung der Finanzwirtschaft immer riskantere Pensionspläne vergeben, die oft schon vor dem Lebensende versiegen. Übrig bleibt damit nur die Sozialhilfe. Selten mehr als $500 im Monat. Entsprechend ist auch das Vertrauen ins System denkbar gering. Laut einer Umfrage der Organisation AARP, die sich für die Interessen älterer Menschen in den USA einsetzt, rechneten 2013 nur 17% der Amerikaner damit, sich in Zukunft vollständig aus dem Arbeitsleben zurückziehen zu können. Für die Van-Dweller ist das nie endende Arbeitsleben schon Realität. Viele von ihnen sind bereits im Ruhestandsalter. Nur im Ruhestand sind sie nicht. Blink Nummer 7. Unter den Van-Dwellern hat sich eine eigene lebendige Subkultur gebildet. Das gemeinsame Schicksal und ähnliche Nöte schweißt die amerikanischen Arbeitsnomaden auch abseits der Zuckerrübenfelder und Amazonlager zusammen. Über die Jahre hat sich eine große Familie gebildet, die gemeinsam Weihnachten feiert und sich gegenseitig mental und in Notfällen sogar finanziell unterstützt. Von der alljährlichen Rücklichterparade nach dem Amazon-Weihnachtsgeschäft haben wir schon gehört. Viele fahren direkt danach zum großen Rubber Tramp Rendezvous. Das Treffen ist kostenlos und wo es stattfindet, erfahren die Nomaden zumeist durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Nach dem Schuften für Amazon kommen die Van-Dweller beim Rendezvous zusammen, um Neuigkeiten und Geschichten auszutauschen, neue Freundschaften zu schließen und alte aufzufrischen. Neulingen wird Start- und Orientierungshilfe gegeben, um sich im neuen Leben zurechtzufinden. Ein weiterer traditioneller Treffpunkt, den die Van-Dweller nur The Gathering Place nennen, befindet sich nahe der Stadt Quartzsite in der Sonora-Wüste in Arizona. Aus 40.000 Vans entsteht dort jeden Winter eine kleine Stadt aus dem Nichts, quasi die Heimat der Heimatlosen. Es wird gehandelt und getauscht, saisonale Händler schlagen ihre Zelte auf, die Restaurants sind gut gefüllt und die Nomaden kommen zu Tanz- und Karaoke-Abenden zusammen. So blüht Quartzsite jeden Winter auf, im Sommer dagegen liegt die Stadt brach. Online sind die Nomaden das ganze Jahr über organisiert. Auf cheaprvliving.com und diversen anderen Foren tauschen sie sich aus und helfen einander mit handfesten Tipps. In welchem Bundesstaat kann ich am einfachsten eine offizielle Meldeadresse bekommen? Was tun gegen die Einsamkeit? Wo kann ich duschen? Was tun, wenn die Polizei nachts anklopft und mich wegschickt? Mit den amerikanischen Van-Dwellern ist eine Community aus Andersdenkenden entstanden, über die ganzen USA verteilt und doch in ihrem Lebensentwurf und ihren Wertevorstellungen geeint. Ein Leben in Freiheit und Unabhängigkeit in den Nischen des Kapitalismus, mit kritischem Abstand zum Konsumwahnsinn und den Krisen des Systems. Das waren die Blinks zu Nomaden der Arbeit von Jessica Bruder. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass in den USA tausende Nomaden im Wohnmobil von Job zu Job reisen. Viele haben in der Finanzkrise ihr Haus verloren und doch schauen sie optimistisch auf ihr Leben. Sie schätzen die Freiheit ihres Reiselebens und wollen nicht mehr zurück in die gesellschaftliche Normalität von Sesshaftigkeit und 9-to-5. Dass sie keinen geregelten Ruhestand mehr genießen können, müssen sie allerdings in Kauf nehmen.